Hallo, herzlich willkommen, Sahnehäubchen. Das ist euer Podcast über das Dies und Das aus der Welt der Pferde- und Hundeosteopathie, dem Mensch- und Mutti-Sein, der Gesundheit, vielleicht auch dem Garten. Ein Podcast für all diejenigen, die noch nicht genug Hirnsausen haben und die verrückten Ursache-Folgeketten nachhängen. Aber vor allen Dingen für diejenigen, die mich motiviert haben, Gedanken zu archivieren und zu vertonen. Für alle, die sich berieseln lassen mögen, ohne nachzuvollziehen, wo hat der Satz angefangen und wann hört er endlich wieder auf. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, keine Garantie und keine Rücknahme, kein richtig und kein falsch. Viel Spaß beim Hören. Und damit sage ich wieder Hallo zur jetzt vierten Episode von Sahnehäubchen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wieder reinhört. Und ich habe tatsächlich sehr passend mit dem Blick aus dem Fenster auf trübes, regnerisches, graues Ende November-Wetter meine Stimme auch an die Gegebenheiten angepasst und halte mir ein bisschen die Nase zu, damit das auch angemessen verschnupft und erkältet klingt. Ja, normalerweise werden Osteopathen ja auch nicht krank, daher Nase zuhalten, damit es zur Wetterstimmung passt. Nein, kleiner Spaß, Scherz beiseite. Natürlich werden auch Osteopathen und Pferdeosteotherapeuten, Hundeosteotherapeuten mal krank. Und die Idee jetzt für den heutigen Podcast, ich habe erst gedacht, naja, ich will einen Fall aus der menschlichen Welt vorstellen. Gleichzeitig habe ich aber auch das Bedürfnis, vielleicht doch noch für den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin etwas tiefer, in Anführungsstrichen, noch in das Thema Osteopathie überhaupt einzutauchen. Und ja, immer bei Krankheiten auf dem Schirm, wenn sie kommen, wenn man Krankheiten kriegt, ist ja immer die Frage, wie konnte das jetzt passieren? Mensch, jetzt habe ich 2 Jahre lang Maske getragen, jetzt mache ich es ab, da werde ich krank, dann muss ich mir wieder Maske aufsetzen. Oder hat das Ganze noch andere Gründe? Klar, die Antwort wird jetzt am schnellsten kommen, wenn jetzt jemand aufzeigen könnte und ich würde ihn dran nehmen, dann würde er sagen, Stress ist ein Faktor, warum Krankheiten schneller in den Körper einziehen können. Natürlich auch eine übergroße Virenlast in einem Raum beispielsweise, schlechte Ernährungsgewohnheiten, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, zu wenig Bewegung, zu wenig frische Luft und so weiter und so weiter. Die Liste ist lang, warum wir überhaupt krank werden und wie Krankheiten sich Zugriff auf unseren Körper verschaffen. Jetzt für heute hoffe ich, dass mein Stimmvolumen für euch ausreicht und euch das Kratzen im Hals nicht zu sehr mitnimmt und ihr nicht aus lauter Empathie auf der anderen Seite gleich miterkältet seid. Das ist ehrlich gesagt nicht nötig. Das behalte ich hier schön für mich. Ich sitze ja auch gesichert hier in dem Wohnzimmer und schaue eben, wie gesagt, auf die kahlen Bäume, die Blätter, die am Boden liegen und erzähle euch heute was über die Osteopathie als solches und ein kleines bisschen Basis-Geschichtswissen aus der Osteopathie. Das finde ich an der Stelle vor allen Dingen deswegen wichtig, weil ich in den Jahren, in denen ich mich jetzt mit der Pferde- und Hundeosteopathie widme, speziell da, also ganz, ganz, ganz speziell im Bereich der Pferdeosteopathie, und da habe ich ja auch jahrelang gar nicht selber besser gewusst, wir uns da ja nur einem ganz kleinen Tortenstück von osteopathischen Möglichkeiten widmen, die nicht zuletzt bei mir, auch wenn ich so Medienkanäle und Beiträge verfolge, doch immer wieder den Eindruck hinterlässt, Osteopathie ist, wie der Name es sagt, eine Behandlungsmethode, ein mögliches therapeutisches Heilverfahren, das ausgerenkte Knochen wieder an Ort und Stelle schiebt und dann Leiden wie Hexenschuss und Nackensteifigkeit beseitigt. Das ist natürlich grundsätzlich auch überhaupt nicht falsch. Gleichzeitig wissen diejenigen, die jetzt hier firmen und ausgebildet sind in den therapeutischen Bereichen, wissen, dass das eben nur ein klitzekleiner Teil der ganzen großen osteopathischen Welt ist und ja, vielleicht, also rudimentär und sicherlich auch nur oberflächlich angerissen, möchte ich heute diese Themen noch ein kleines bisschen vertiefen. Auf der Stallgasse ist das früher ja so gelaufen. Ah, kannst du mal eben über mein Pferd drüber gucken? Ich glaube, der hat Rücken. Das ist so ein Satz, den ich in der Zeit ohne Kinder, als ich damals noch total viel von Stallgasse zu Stallgasse getourt bin und gefühlt im übergroßen Münsterland Pferde behandelt habe, das ist so ein Spruch, der natürlich dann speziell auf den heimischen Stallgassen immer mal wieder im Bekanntenkreis kommt. Kannst du mal eben? Ja, mal eben geht Osteopathie tatsächlich nicht, weil wir Zeit brauchen und Gespräch brauchen und rausfinden müssen und spüren müssen. Und spüren ist selten eine schnelle Nummer. Also zumindest braucht sie so lange, bis derjenige, der spüren will, auch alles eingestellt hat, um spüren zu können. Also er hat seinen Geist geordnet und strukturiert, er ist im Hier und Jetzt und die Hände wissen, wo sie hingehören und was sie überhaupt wahrnehmen wollen. Grundvoraussetzungen, also das braucht Zeit. Das kann sein, dass ein erfahrener Therapeut für genau diesen Moment an einer Ort und Stelle im Gewebe wenige Sekunden braucht und der ein oder andere möglicherweise länger. Das ist wie immer sehr individuell. Trotzdem kann ich sicherlich pauschal beantworten, mal eben über den Pferderücken drüber gucken, um dann sowas zu sagen wie, ja, der hat's im Rücken und da ist ein Wirbel raus. Und wahrscheinlich ist es eine Ausrenkung vom Kreuzdarmbeinband, Sakral, Ilio oder, das Kraniosakralband ist blockiert, sicher. Jetzt wissen wir es wieder. Das ist auch einer der witzigen Punkte, über die ich immer wieder total gerne schmunzle. Ich bin also ganz dankbar, dass mir so viele witzige Sachen begegnet sind, mit der ich natürlich ständig konfrontiert worden bin. Ich weiß nicht, also liebe Leute von heute, ich weiß wirklich nicht, wie euch das geht, die vielleicht noch nicht ganz so lange auf den Stallgassen herumfahren, um Pferde zu behandeln und sie von ihren Blockierungen zu lösen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch noch erleben dürft, wie ich es erleben durfte, denn ihr müsst ja schon wissen, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Dinosaurier bin wie Andrew Taylor Still im Bereich der Osteopathie und auch da immer noch irgendwie gefühlt in den Anfängen, muss ich dennoch sagen, dass ja zu der Zeit, als ich das erste Mal losfuhr, um die falsche Ausfahrt im Kreisverkehr zu nehmen, hatte ich noch gar kein Smartphone, also es gab irgendwie so halbe Telefonzellen in der Tasche und damit wurden so ganz kurze Textnachrichten verschickt und das war auch so grob schon alles, was ich mit mir brachte, außer meinen Händen, den Stahlkappen, Schuhen und ja, wie gesagt, einem vermeintlichen Behandlungskoffer, in dem dann zumindest zwei Holzstifte und ein Block zum Notieren steckte. Und zu dieser Zeit war mir jedenfalls, kann ja sein, dass es das schon gegeben hat, habe ich nicht recherchiert, waren mir jedenfalls Kanäle wie Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, was es da auch alles mögliche für Kanäle gibt, die waren mir völlig fremd, da kannte ich überhaupt nichts von. Und sicherlich habe ich auch sehr, sehr spät erst von diesen ganzen Geschichten gehört. Bedeutete aber natürlich für mich, so richtig Wissen mehr oder weniger außerhalb der Therapeutenwelt stand ja auch den Pferdebesitzern und den Stallgassen überhaupt nicht zur Verfügung. Also da war, irgendjemand hat mal irgendwie gesagt, lass da mal einen drüber gucken, der hat ein ganz schiefes Becken, der ist im Kreuzdarmband blockiert, ausgerenkt wahrscheinlich. Oder der hat eben einen Wirbel raus oder der hat das Genick verdreht. Also da gab es so viele lustige und kuriose Wortneuschöpfungen von anatomischen Gebilden, die so in dieser Form dann doch nicht ganz im Pferd existieren. Aber ja, wie gesagt, am Anfang mich in totales Entsetzen versetzt haben tatsächlich, weil ich gesagt habe, das können die doch so nicht sagen. Ich habe das wirklich richtig bierernst genommen. Und ich stelle es jetzt so lustig dar, in dem Moment, wo wir ein Lebewesen berühren und behandeln, egal wie viele Beine es hat, sind wir voller Respekt und Empathie und nehmen die Sache tatsächlich auch ernst und sind fokussiert und machen dann keinen Klamauk darüber. Allerdings habe ich das damals eben auch anatomisch und auch in den Ausdrücken so wortwörtlich genommen und ich habe wirklich gedacht, so jetzt kommt hier die Revolutionärin der Stallgassen, die viele Vorträge macht und erstmal den Kindern beibringt, wie Anatomie richtig geht bei den Voltigierern und die dann auch noch die Stallgassenbesitzer erstmal langatmig darüber aufklärt, dass es keine ausgerenkten Gelenke in diesem Sinne gibt, die der Osteotherapeut oder Osteopath dann behandelt, sondern es gibt blockierte Gelenke, die man auf dem Röntgenbild aber nicht sehen kann und die, wenn es denn ausgerenkt wäre, ja wirklich eher auch ein Grund wäre, aus dem Leben zu scheiden bei bestimmten Wirbelausrenkungen oder Ausrenkmanövern der Hüfte. Da ist ja auch fraglich, wie gut das ein Pferd überlebt. Gleichzeitig, also da habe ich mir den Mund fusselig geredet. Es wollte einfach nicht ausziehen. Wahrscheinlich ist das jetzt viel, viel besser geworden, weil Social Media möglich macht, dass wir überall uns fortbilden und lehren können, wo der Schläfenbeinmuskel am Hintern zu finden ist. Da gibt es so viele Möglichkeiten und jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber ihr könnt mir ja mal dalassen, was ihr so davon haltet, ob es sich wirklich dramatisch verbessert hat oder ob es einfach nur auf eine andere Art und Weise ein bisschen lustiger und skurriler geworden ist. Letztlich ist es ja so, wenn keiner lacht, geht keiner mit. Ich muss da trotzdem immer noch drüber schmunzeln, über die ganzen Wortneubildungen, die mir da begegnet sind. Und habe heute auch nicht mehr den übergroßen Impuls, immer alles zu korrigieren, wenn es denn, was da passiert, mit Anstand, Respekt und Würde geschieht. Also dann habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so großes Interesse, die Wortfransen vermeintlicher Besitzer von aufgeschnapptem und weitergegebenen immer wieder aufzuribbeln und von vorne zu erklären. Ich bleibe dabei, auch heute, auch Jahre später, kann ich nicht über ein Pferd in kurzer Zeit mal eben drüber schauen, um einen Wirbel, der raus ist, wieder reinzukriegen. Ich merke aber trotzdem, den Besitzern sind diese Formulierungen so wichtig. Naja, gut, mir sind auch Dinge wichtig und die lasse ich auch einfach so stehen, solange denn kein ernsthafter Schaden entsteht, wie zum Beispiel der Besitzer dazu motiviert, wenn ein Wirbel raus ist, den Schlüsselbund zu packen, aus der Tasche zu ziehen und über den Rücken des Pferdes mit großen Zauberbewegungen zu ziehen, um dann zu sagen, jetzt ist er wieder drin. Auch schon gesehen, vielfach, das ist der Punkt. Okay, da hört der Spaß auf, da darf man das Ganze aufklären. Ist lustig, ne? Jetzt erzähle ich doch noch, ich schweife ab und erzähle eine kleine Anekdote von einer Undercover-Mission, bei der ich Begleitung war, ein Pferd zu kaufen. Es sollte ein großes Voltigierpferd werden und auf dieser Aktion ist das natürlich total praktisch, sich als, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, schlünziger Voltigierer mit Kapuzenpullover, Schlabberbuchs und Voltigierschläppchen daherzukommen. Und ja, in diesem Stall, das war ein recht großer Stall mit einigen Berittpferden, da macht man sich klein und fragt freundlich und respektvoll und stellt sich jetzt ja auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen absichtlich blöd, aber ich trete natürlich dann nicht auf und sage, guten Tag, mein Name ist sowieso und ich kann das und das und haben Sie ein gesundes Pferd für uns? Man fühlt ja so vorsichtig nach und besagter Bereiter war ganz aufklärungswillig und erzählte dies und das und wie er seine Pferde schon nach Ostfriesland gefahren hat und dann wurden sie wieder eingerenkt und dann wurden sie wieder zurücktransportiert und er hat auch direkt die Tricks vom großen Meister gelernt und so, ne? Also ja, wir hatten vorsichtig thematisiert, dass uns ein bisschen aufgefallen war, dass das Pferd auf der rechten Hand im Galopp nicht so ganz flüssig durchsprang wie auf der linken Hand. Aber es war noch ein junges Pferd, das war verzeihbar. Dann fragt man sowas, wie ist ja vielleicht noch nicht ganz ausbalanciert, der hat ja so lange Beine. Und dann kam so, nee, der ist ganz dackklar. Und dann mal eben gucken, absteigen und zog wirklich den Schlüssel aus der Tasche, um mal eben mit Sattel und allem drauf rechts und links und vorwärts und rückwärts über den Rücken und unter dem Bauch herzukratzen und zu wischen und dann ganz stolz zu präsentieren, so, jetzt ist der Wirbel wieder drin. Ist das natürlich ein Moment, in dem man so sprachlos ist, dass, ja, dann fallen natürlich die Schleier und dann haut man doch raus, dass das vielleicht ja doch ganz schön wäre, wenn man das ein bisschen zarter machen würde und dass sicherlich so keine Wirbel eingerenkt werden können. Das ist dann sicherlich der Moment, wo bedachte Aufklärung sinnvoll ist und naja, es hat andere Gründe gegeben, warum es dieses Pferd dann nicht geworden ist. Gleichzeitig war das wieder so eine Aktion, wo ich gedacht habe, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen, der Therapeut nämlich manchmal auch. Also manchmal kommt man einfach so daher und keiner weiß, was man so macht und tut und dann entdeckt man eigentlich so die skurrilsten, manchmal natürlich auch schäbige Geschichten und manchmal eben auch extrem witzige Geschichten, wenn man einfach mal die Lauscher aufsperrt und dem Gemunkel auf der Stallgasse so folgt. warum ich jetzt so weit und ausladend nochmal darüber spreche, über diese Geschichte, kannst du mal eben drüber gucken und der Wirbel ist raus und das Kreuzband, nee, warte mal, das war im Knie, Kreuzdarm und so weiter, Iliosakral, Kraniosakral, irgendwas. Das ist ja sehr verwoben und der Sattler hat es gesagt, das ist raus und deswegen ist das Becken schief. Das ist letztlich als Therapeut total einfach gewesen zur damaligen Zeit, als so viele noch nicht so viel wussten. Da brauchte ich nur auf die Steilgassen kommen, habe im Prinzip einen Diagnosenzettel von Hufschmied, Tierarzt, Sattler, Reiter, Trainer und Futtermeister bekommen und danach konnte ich einfach die Baustellen eben abklappern, einrenken und pro Blockierung abrechnen. Ein kleiner Spaß, natürlich nicht. Natürlich habe ich das nicht so gemacht. Also ich denke, die Zuhörenden wissen die meisten, wie so eine Geschichte abläuft. So sicherlich nicht, aber auch das ist mir schon untergekommen. Also jetzt erzähle ich wirklich komplett aus dem Nähkästchen, aber von Pferden, denen gegen den Kopf gehämmert wurde, von Menschen, die mit Gummihammern durch die Gegend ziehen, um besagte Verwirrungen im Becken eben wieder in die richtige Richtung zu hämmern, von Leuten, die die Pferde anbinden. Also ihr habt das wahrscheinlich in eurer Historie schon gehört. Pferde dürfen nicht freigelassen werden, müssen 24 Stunden angebunden in der Box stehen. Geschichten, die sind mir damals so als Grusel in der Ausbildung erzählt worden und zugrunde liegend mit den osteopathischen Prinzipien, warum wir ein Pferd nicht anbinden nach der osteopathischen Behandlung. Und dann habe ich gedacht, wie gruselig, solche Schauermärchen von damals. Und im Laufe der ersten 5 Jahre sind sie mir tatsächlich regelmäßig begegnet. Die vor den Kopfhauer, die Beckengradehämmerer, die Pferdeanbinderer und Beine hinten rausschmeißer, die Kopf- und nach rechts- und linksbieger. Es ist wirklich gruselig gewesen. Da das jetzt nicht so lustig ist, will ich jetzt nicht von den Pferden und den Fellen erzählen, heute zumindest nicht, bei denen genau diese Sachen eben auch schiefgegangen sind und die Therapeutin am Anfang ihrer Schaffenszeit dann tatsächlich zu echten Scherbenhaufen rausgefahren ist, die auch dann nicht immer wieder rekonstruiert werden können und wo auch eine gefühlvolle osteopathische Hand die Fälle nicht wieder ins richtige Lot bringt, wenn vorher mit Still hätte gesagt, wo es chirurgische Messer einmal geschnitten hat, da kann die Natur es nicht wieder so richten, so in der Art hätte er es gesagt, in seinem Slang irgendwie um 1900. Und gleichzeitig ist es mir tatsächlich auch ein paar Mal so passiert, dass da, wo ich gedacht habe, wo vermeintliche Kollegen ihre Hammer gezückt haben, konnte die fühlende, denkende, sehende Hand, die versuchte, irgendwie Klarheit da ins Gewebe dunkel zu bringen, tatsächlich auch nicht immer alles wieder richten. Und natürlich hat es dadurch auch Schäden gegeben, die dadurch entstanden sind. Super schade und an der Stelle auch natürlich extrem ärgerlich. Denn wenn wir alle am Anfang, war es ja so, in den Topf der Therapeuten, Osteopathen, Chiropraktiker, Einrenker, Subluxierer oder Subentluxierer irgendwie in diesen großen Topf geworfen worden sind, bedeutete das natürlich auch immer, dass auch auf diejenigen, die sich richtig viel Mühe geben, die eine fundierte humanmedizinische, veterinärmedizinische, physiotherapeutische Ausbildung haben, dass diejenigen auch diesen Scherbenhaufen in ihrem Ansehen immer wieder aufkehren müssen. Und das ist natürlich ungemein schade. Ja, jetzt bin ich abgelenkt worden von mir selbst und meiner Ausführung, was für lustige Begriffe uns damals so oder mir im Speziellen, ich kann ja nur von mir berichten, auf der Stallgasse so begegnet ist und die Liste ist noch viel, viel länger, aber ich will ja auch noch ein bisschen Stoff haben für ein paar weitere Gesprächsrunden mit mir selber hier und von daher knüpfe ich nochmal daran an, wie ich eingangs diese Folge starten wollte. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, dass es ebenso schade ist, dass ich vielfach erlebe und damals natürlich extremst erlebt habe, dass die Behandler von Pferden, also die Osteopathen am Pferd, dass die eben darauf begrenzt sind, Wirbel einzurenken. Also ist ja auch natürlich eine gute Geschichte, wenn man dann noch irgendwo ein Erbsenbein am Vorderfußwurzelgelenk wieder in die richtige Richtung drückt. Das ist nämlich sehr effektiv, da es sehr laut ist. Und ich weiß auch, ich meine, da, diesen Satz habe ich auch häufig im Unterricht schon erzählt, von daher wird es der ein oder andere schon gehört haben, wie wundervoll die Besitzer das finden und wie gern sie bezahlen nach der Behandlung, wenn bei uns selbst einfach hier und da immer wieder was geknackt und gerappelt hat im Karton und dann sagen die Besitzer, oh, jetzt hat's geknackt. Am Anfang habe ich das aufgeklärt und gesagt, ja, meine Knie knacken auch. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist so wichtig, dieses Knackgeräusch für die mentale Einstellung der Besitzer jetzt zu wissen, sie haben ihrem Pferd jetzt das Richtige und Gute getan und bald wird alles wieder gut. Das einfach stehen zu lassen, wobei ich darauf Wert lege, zu sagen, dass ich nie gelogen habe. Ich habe lediglich das nur nicht mehr fertig aufgeklärt. Die Besitzer sagen, oh, jetzt hat es geknackt. Und ich habe es einfach stehen lassen. Es hat ja auch geknackt, wenn denn eben auch vielleicht in meinen Knie- oder Ellbogengelenken. Knacken scheint auch eben eine wichtige Erfolgsbestätigung zu sein für denjenigen, der uns bezahlt. Nicht so sehr für denjenigen, der das Pferd behandelt. Die Lösung des Problems ist nicht das Knacken. Die Lösung des Problems ist die wiedergewonnene Beweglichkeit. Das sei vielleicht auch an dieser Stelle mal einmal erwähnt, wiederholt oder überhaupt nochmal aus dem Dunkeln hervorgeholt. Trotzdem bleibt es dabei, Renken und Knacken bezieht sich schon extrem auf den Bewegungsapparat. Beim Pferd eben speziell Wirbelsäule. Und das stimmt ja auch, da haben eben auch viele Pferde Blockierungen, weil sie auch vielerlei Einflüssen über Sattel, Trense, Reitergewicht, Balanceproblemen, Stürzen, Tritten, Festhängen, Traumata, Umkippen mit dem Hänger, über Kopf gehen nach einem Sprung. Es gibt so viele und unterschiedliche Unfallmechanismen, die ja auch Unrat und Blockierungen im Bewegungsapparat anrichten können. Also dürfen wir dieses Tortenstück der Osteopathie jetzt auch nicht schmälern. Gleichzeitig möchte ich trotzdem nochmal das Spotlicht anwerfen. Spotlight anwerfen für die Dinge, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen und die dann vielleicht eher sogar in medizinischen Diagnosen enden, wie das Magengeschwür oder andere internistische Erkrankungen, die wir auf den ersten Blick nicht sehen, die wiederum aber total eng verwoben und verflochten sein können mit Blockierungen des Bewegungsapparats. Und da finde ich das eigentlich total spannend, auch nochmal dahinter zu haken, dass wir heute, ich spreche jetzt heute sehr viel doch nochmal von der Pferdeosteopathie, weil das ja auch so meine Wurzeln waren, dass wir da sehr, sehr fokussiert sind auf den gesamten Bewegungsapparat. Klar, es ist auch eher selten, nicht, dass es nicht vorkommt, hatte auch schon Patienten, aber eher selten, dass uns jemand wegen Schlafstörungen, tränender Augen, chronischer Nasen, Nebenhöhlenentzündung oder Darmentzündung uns ein Osteotherapeut irgendwie, also wir gerufen werden. Häufiger kommt dann vielleicht jemand, der TCM macht, Akupunktur oder Schüsslersalze verordnet oder homöopathische Globuli oder Bachblüten oder der Tierarzt. Das ist auch immer wieder wichtig zu erwähnen, dass es wichtig ist, in Krankheitsfällen einen Tierarzt zu rufen. Gleichzeitig, weil wissen wir ja von Still vermittelt und all seinen wunderbaren, schlauen und unheimlich geistreichen Nachfolgern, dass Osteopathie sich nicht auf den Bewegungsapparat beschränkt, sondern eben bei vielen aufkeimenden Erkrankungen der inneren Organe, aber auch anderer Körperteile oder im Körperinneren wohnender anatomischer Strukturen eben auch hilfreich sein kann. Also will ich vielleicht auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es wunderschön ist, auch nicht gerittene Pferde, auch älter werdende Pferde, aber dazu vielleicht nochmal in einem gesonderten Teil was extra, das geriatrische Pferd, das ist ja auch eine ganz schöne Betrachtungsweise. Und gleichzeitig auch da nochmal zu wissen, wir behandeln viele Pferde, damit sie turnieroptimiert werden. Ja, Leistungsoptimierung ist auch letztlich in der Osteopathie klar. Leistung, Turnierpferd, Geld, Finanzen, Ansehen, Ruhm, Erfolg, das spielt natürlich alles auch damit rein. Ich habe das jetzt nicht so gerne, dass das osteopathisch verknüpft wird. Versuche das auch den Besitzern immer wieder zu vermitteln und kann natürlich jetzt viele Jahre später davon sprechen, dass sich durch diese Einstellung natürlich auch die Spreu vom Weizen getrennt hat und auch das Besitzerfeld ordentlich einmal durchgeschüttelt wurde und sich neu sortiert hat, weil es mir doch nach einer Zeit ich will nicht sagen lästig erschien, aber ich wollte jetzt auch nicht unbedingt Werkzeug sein, um Turniererfolg zu generieren. Gleichzeitig bin ich sehr gerne ein Werkzeug, um die Türen mit dem Schlüssel aufzuschließen, um Gesundheit wieder in den Körper zu lassen. Das sind so zwei unterschiedliche Brillen, durch die man das betrachten kann. Wenn ich dann allerdings nur angerufen werde, damit das Pferd höher springt oder stärker trabt, dann ist das etwas frustrierend, weil mein Horizont sich doch ein bisschen darüber hinausstreckt, dass ich interessiert daran bin, zu erfahren, kann das Pferd schlafen, hat es ungestörte Futteraufnahme, kommt es im Herdenverband gut zurecht, kann es sozial kommunizieren, ist die Lebensvitalität, ist sie gegeben. Das Gleiche gilt natürlich, könnt ihr alles jetzt auf Mensch und Hund übertragen, da tut sich ja nichts. Die Grundprinzipien sind ja die gleichen. Ist also die Vitalität gegeben und hat das Pferd in den 23 Stunden, in denen es dann vielleicht nicht geritten trainiert oder auf dem Turnier vorgestellt wird, hat es da auch was vom Leben? Oder sind da Prozesse im Raum, die vielleicht nicht unbedingt das Springen verhindern, möglicherweise aber eine andere für das Pferd wichtige, über den Tag verlaufende Aktivität blockieren oder auch einschränken, eingrenzen in irgendeiner Art und Weise? Und das ist tatsächlich höchst erstaunlich, wirklich. Also es hat mich immer wieder fasziniert, wie Pferde schaffen, auf dem Turnier zu kompensieren und irrationale Leistung zu bringen und gleichzeitig quasi in ihren resttäglichen Aktivitäten komplett auseinanderzufallen und nichts mehr auf die Kette zu kriegen, wobei sie das ja nicht absichtlich nicht auf die Kette kriegen, sondern da eben große Einschränkungen an Lebensqualität erleben, um dann wieder fokussiert diese eine Stunde Leistung abzurufen. Das kommt mir ein bisschen unausbalanciert vor und ich habe angefangen damals den Blick auch der Besitzer in diese Richtung zu lenken und es gibt natürlich Menschen, die da mitgehen und es gibt Menschen, die da nicht mitgehen können. Aber wenn ich dann meine Scheuklappen abnehme und dieses Pferde aus dem Leistungstief holen, Leistungsoptimierung, weil Wirbel wieder reingerenkt, dann ist das so schade. Das stimmt natürlich und es ist ja auch ein toller Erfolg, wenn jemand anruft und sagt, boah, das Wochenende war so klasse, der ist so toll gesprungen und so super durchgaloppiert. Und da freuen wir uns ja alle, weil auch damit ja dranhängt, dann geht's dem Pferd auch wieder besser. Aber es ist schade, die Scheuklappen dann nicht weiter aufzumachen und zu denken, oh, das ist toll. Wenn dieser Wirbel wieder eingerenkt wurde, dann bedeutet das ja, die Seite, die mich nicht so sehr interessiert, jetzt kann das Pferd vielleicht auch wieder besser durchspringen oder der fliegende Wechsel läuft wieder leichter. Und das könnte auch bedeuten, ui, von diesem Wirbel werden unterschiedliche Dinge gespeist, versorgt, wie man so schön sagt. Also zwischen zwei Wirbeln kommen Nerven, Arterien, Venen, auch Lymphgefäße, die fließen, treten hervor und laufen in die Peripherie. Sie versorgen den Körper. Sie kommen aus dem zentralen Nervensystem und finden ihren Weg in Arme und Beine, Vordergliedmaße und Hintergliedmaße, um da ihren Aufgaben nachzukommen, elektrische Impulse beispielsweise zu übermitteln und Strukturen wie Muskeln beispielsweise, aber auch Haut und andere Dinge, die da dran hängen, Informationen zu vermitteln. Und wenn ich jetzt weiß, das Pferd springt besser, weil ich das Wirbelproblem lösen konnte und den Wirbel aus seiner Bewegungseinschränkung herausholen konnte, dann weiß ich ja gleichzeitig, jetzt läuft das Kabel wieder besser, jetzt können die Blutgefäße wieder besser fließen lassen und transportieren, jetzt wird die Umgebung wieder besser versorgt und das bedeutet auch Folgendes und Folgendes und Folgendes. Also das zieht ja so eine Art Schneeballeffekt nach sich, eine Lawine im positiven Sinne, die durch den Körper rollt und auch an ganz anderen Stellen Dinge wieder besser versorgt und wieder in den Takt, ins Gleichgewicht, in den Rhythmus bringt, die vorher aus dem Gleichgewicht geraten waren oder sich auch in Stase, also in Stillstand befunden haben und nur noch unstrukturiert und chaotisch arbeiten konnten. Und das finde ich eine wunderschöne Idee, weil wir eben auch wissen, den einzelnen Wirbeln beispielsweise sind eben auch dazugehörige Organsysteme, aber auch Hautareale zugeordnet und das ist doch wunderbar, wenn wir wissen, wir haben Wirbel eingerenkt, jetzt kann das Pferd auch besser wieder springen und gleichzeitig sorge ich eben auch für eine bessere Versorgung anhängender Strukturen, die ebenso lebenswichtig sind, die möglicherweise früher oder später auch einen ganzen Organismus in die Krankheit reinreißen können, wenn diese Blockierungen auch der umliegenden Gewebe, die da eben dranhängen, weil sie ja wie am Tropf hängend davon abhängig sind, dass sie gut versorgt werden, wenn es denen dann gleichzeitig auch weiter gut geht oder deren Sicherheit, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, gewährleistet ist. Diese Perspektive finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich schön und das ist ja auch immer ein Versuch wert. Jetzt weiß ich, dass mir das nicht immer besonders gut gelingt, das kurz seriös auf den Punkt zu bringen, ohne zu weit auszuholen und ohne zu viele Fachbegriffe zu benutzen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass dieses Wissen genauso verbreitet werden darf wie das Wissen von schiefen Becken und Iliogedingstars. Ihr wisst schon, welche Geschichte gemeint ist. Das ist ebenso schön, es zu verbreiten, weil es auch so schade ist, und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt, der mich völlig weit abschweifen lassen würde, weil es eben so schade ist, aus der Perspektive eines osteopathisch denkenden Menschen, dass wir so wenig darüber schon in der Schule gelernt haben. Ich finde das so schade, weil das ist ja alles in uns drin und an uns dran und darüber lernen wir so wenig. Wir lernen so wenig darüber, wie wichtig es ist, dass sich alles im Körper frei bewegen kann, damit alles gut versorgt und gespeist wird. Ich meine, die Kinder können die Blutgefäße kaum voneinander unterscheiden. Und es gibt so viele schöne Dinge, die man vielleicht schon Kindergartenkindern, Grundschülern und auch auf der weiterführenden Schule sinnvoll vermitteln könnte, um ein wenig eigenes Körperwissen zu vermitteln, um ein gutes Körpergefühl zu kriegen. Und letztlich, das würde ja auch dem Gesamtgesundheitssystem sicherlich nicht schaden, etwas mehr Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen und schneller vielleicht auch Störfaktoren zu erkennen und sie auszugrenzen. Fällt mir zum Beispiel die Kleidung ein. Warum begrenzt sich eigentlich die ganze Menschheit mit zu enger Kleidung? Das ist doch wirklich ein Phänomen, das aus osteopathischer Sicht extrem denkwürdig ist. Ich stelle aber auch diesen Punkt jetzt zurück, sonst verzettel ich mich an der Stelle wieder vollkommen. Also wir werden an einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal auf den osteopathischen Zusammenhang von Kleidung und Menschsein zurückkommen und vielleicht in der Folge dann direkt abfrühstücken, wie es sich mit Decken und pferdeosteopathischen Problemen verhält. Aber auch das sind natürlich nur hypothetische Gedankengänge von mir, die in keinster Studie bewiesen sind. Ich wollte doch nochmal zurückkommen auf Andrew Taylor Still, dem Begründer der Osteopathie. Der war 1828 geboren und ist aus seiner Version einem sehr erfüllten und für uns ja sehr gesegnetem Leben, dass er uns so viel Wissen dargelassen hat, langem Leben, 1917 gestorben. Ich finde die Eckdaten deswegen so eindrucksvoll, weil in dieser Zeit, er lebte in Amerika, da war amerikanischer Bürgerkrieg, er hat sich da ja auch als Soldat verdingt, war Sohn von einem Methodistenpfarrer in Missouri und hat da schon auch Armut und Krankheit kennengelernt und hat, weil er selber eben auch jagen musste und die Familie miternähren, sehr viele Eigenschaften aus der Natur irgendwie mitgebracht über Tiere, Anatomie, das Leben, Tod, Krankheit und was eben so dazugehörte und hat von Anfang an schon als kleiner Junge offensichtlich so die Überlieferung sich interessiert für die Anatomie und die Zusammenhänge im Körper. Ich denke, dass es sich auch hier lohnt, falls es euch interessiert, dann könnt ihr es mich ja wissen lassen, nochmal eine ganze reine Folge nur über Still und sein Leben und sein Schaffen irgendwie zu kreieren. Allerdings muss ich da tatsächlich auch an der Stelle den Respekt einräumen, dass ich dem natürlich nicht genügend würdig bin und auch nicht alle seiner Manuskripte fertig gelesen habe bis zum heutigen Tag, um ein ganz rundes Bild von Still abliefern zu können, das ihm auch wirklich gerecht wird. Ich kann euch jetzt also hier nur hier lassen, was für mich erstmal immer wieder mitschwingt und auch wichtig ist. Und das ist eben also einmal dem zugrunde liegend, dass er vor so langer Zeit lebte und so eine Wahnsinnslehre und Theorie ins Leben ruf und dem Ganzen dann den Namen Osteopathie gab, weil er eben davon ausging, dass viel Leiden und viel Krankheit durch sich nicht mehr am Platz befindliche Knochen und Gewebe, wobei ich eben glaube, die Knochen-Gewebe eben da die Wichtigkeit hatten, aber dass letztlich verschobene Knochen, und bitte beachtet, das ist meine Wortwahl hier, verschobene Knochen, verrenkte Gelenke, blockierte Muskeln dazu führen, dass wie Biberdämme die Gefäße des Lebens, also Arterie, Vene, Lymphgefäße und die Flüssigkeiten in den Bindegeweben nicht mehr ungehindert passieren können und dann ja die Knochen, die angrenzen und die Gewebe, die angrenzen oder auch die Organe, die daran angrenzen, an dieses Flussstromgebiet, dass sie dann eben in eine Dürre geraten und austrocknen und sich auch von Krankheitslast nicht mehr befreien können. Ich finde dieses Bild, was er da kreiert hat, eben wirklich wunderschön und gleichzeitig können wahrscheinlich Millionen von Therapeuten nach ihm beweisen, dass sich viel davon so verhält. Das, was nicht mehr gut durchblutet und befeuchtet wird, durchblutet im weiteren Sinne eben von Flüssigkeiten durchströmt wird, läuft viel höhere Gefahr, an Krankheit zu leiden, als die Gebiete, die sich selber gut versorgen können. Und so lautete ja auch eine seiner eine seiner Grundprinzipien in der osteopathischen Philosophie ist ja das Gesetz der Arterie, in dem er sagt, gib jedem Gewebe die Möglichkeit, gut versorgt zu werden, dann reguliert es sich selbst. Also sorg als Therapeut dafür, dass Bewegungsblockierungen, Einschränkungen, Hindernisse, Störfaktoren die Flüsse des Lebens, also die Flüssigkeiten, nicht bremsen und nicht zu weit ablenken vom Strom, der durch die Gewebe läuft. Dann können die Selbstheilungskräfte regulieren und tagtäglich ihr Werk tun und es besteht keine Gefahr durch Krankheit. Das ist ein super wunderschönes Bild. Ich glaube auch fast, dass es sich lohnt, hier auch zur osteopathischen Philosophie noch mal ein bisschen weiter auszuholen. Aber das muss jetzt nicht am heutigen Montag der Fall sein. Mein Ziel heute war ja tatsächlich einfach noch mal den Scheuklappenblick vom Bewegungsapparat auf das große Ganze zu richten. Vielleicht so mit ein bisschen kleiner egoistischem Hintergedanken, dass es natürlich total schön ist, Pferde mit Zustand nach Magengeschwür tierärztlich abgeklärt, aber auch total schön ist, mit Pferde mit Kotwasser zu betreuen, gleichzeitig mit tränenden Augen, chronischen Nasennebenhöhlenentzündung oder auch rezidivierender Husteninfekte. Auch die lohnen sich, osteopathisch beguckt zu werden, denn der Zusammenhang zwischen dem Bewegungsapparat und den Innereien ist eben extrem eng und rein praktisch können wir das ein oder andere gar nicht voneinander trennen. Es ist unmöglich, einen Brustwirbel zu behandeln und nicht gleichzeitig für das dazugehörige Segment und das daran hängende Organ oder die daran hängenden Arterien, Venen und Nerven etwas mitzuerledigen. Das ist schier unmöglich und das ist doch auch begnadet, dass es so funktioniert. Gleichzeitig würde ich mir eben, das habt ihr jetzt auch, glaube ich, schon mitgekriegt, weil ich es jetzt wahrscheinlich das fünfte Mal sage, auch total wünschen, dass eben auch mehr Toleranz für mehr Krankheitsmöglichkeiten oder mehr Behandlungsmöglichkeiten in der Osteopathie an Hund, Pferd und Mensch einzieht, die nicht nur Hexenschuss, Ischiasnerv, ausgerenkter Halswirbel, blockierte Rippe irgendwo vielleicht noch ein verkürzter Muskel irgendwie sind, sondern auch ernstzunehmende Krankheiten, die, das schicke ich hier gerne nochmal voraus, selbstverständlich zunächst vom Tierarzt gesehen und vorbehandelt worden sind oder in Kooperation mit einem Tierarzt oder einem Humanmediziner, wenn wir jetzt von Menschen sprechen, für die trifft ja genau das Gleiche zu, also von einem Lebewesenarzt behandelt werden, dann wäre das schön, auch andere Krankheiten zu betreuen bzw. zu begleiten, um auch anderen Krankheitsbildern schneller den Weg in die Gesundheit zurückzuzeigen. Natürlich fällt mir jetzt irgendwie, hämmert gerade in meinem Kopf so der Satz von Still, Krankheit finden kann jeder. Das ist einfach, so grob hat er das gesagt. Das kann eben jeder. Die Aufgabe, Gesundheit im Körper zu finden, das ist die Aufgabe des Therapeuten. Ja, es ist gut, auch tränende Augen zu behandeln oder wie gesagt, besagte Magengeschwüre oder andere internistische Erkrankungen. Gleichzeitig ist es eben gut, nach der Gesundheit zu suchen und nach dem Ort, wo Gesundheit verloren gegangen ist, dass der Körper sich hier vielleicht vor Eindringlingen oder vor schlechtem Blutfluss irgendwie nicht länger zu helfen gewusst hat und dann die bestmöglichste Lösung vorschlägt, die er eben gerade bieten kann. Und das kann ja unter anderem auch manchmal eine Krankheit sein. Ich glaube, dass das Behandlungsfeld vielleicht einfach noch ein bisschen bereichern und erweitern könnte, wenn wir hier, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Scheuklappen ein bisschen weiterstellen, ohne uns anzumaßen, alles heilen zu können. Vielleicht können wir erstmal davon sprechen, dass wir bestimmte Krankheitsbilder begleiten und versuchen, dem Körper über das Beweglichmachen und über das Bereitstellen von Flüssigkeiten die bestmöglichste Lösung für sich selbst anzubieten, nämlich die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die Selbstheilungskräfte sind ja mehr oder weniger immer da, aber vielleicht können sie eben zu einigen Orten im Körper schlechter gelangen als zu anderen, sich so selber schlechter versorgen und der Körper schaltet dann um in sogenannte Notstromprinzipien, in der dann wiederum eben Krankheitserreger oder auch Veränderungen der Gewebe eine größere Chance haben, als wenn die Gewebe vollständig immer vital und mit ihrer eigenen Hilfe sich selbst gesund erhalten können, weil sie sich stetig selbst erneuern und stetig aufräumen und putzen. Und das ist jetzt letztlich so das einfachste Mittel dazu. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was ist der größtmöglichste Trick, fällt mir als erstes ein zu sagen, viel klares Wasser trinken. Mit Kaffee wäscht man ja auch keine Waschmaschine und am besten hilft natürlich viel klares Wasser trinken. Im November natürlich gerne warmes oder heißes Wasser zu sich nehmen. Nur so als kleiner Tipp für den Alltag. Grundsätzlich ist es doch wieder erstaunlich, dass wir immer noch wenig trinken und für Hunde und Pferde würde das bedeuten, die tun das automatisch, die passen ihr Trinkkonsum an, die spülen schon ihre Faszien und ihre Körpersysteme. Es muss ihnen allerdings auch dafür genügend ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stehen. Das ist natürlich der voraussetzende Punkt. Den Menschen stehen auch andere Dinge als sauberes Wasser zur Verfügung und deren bedient er sich dann ja auch ganz gerne. Von daher wäre vielleicht auch das einfach zu halten, wie die Tiere einfaches, sauberes Wasser trinken. Das hilft auf jeden Fall schon mal eine Menge weiter, auch wenn es nicht alle Krankheiten fernhalten kann. Das heißt jetzt nichts Osteopathisches, aber ich finde das von den Chinesen trotzdem eine schöne Idee. Die beste Medizin und die beste allgemeine Medizin ohne Nebenwirkungen ist tatsächlich über den Tag verteilt. Ein Liter oder nach Bedarf mehr oder weniger heißes Wasser in kleinen Schlucken und in kleinen Tässchen zu trinken und sich das über den Tag hinzuzufügen. Denn jedes Teekraut hat ja schon irgendwie wieder eine Wirkung. Und manchmal können ja auch Wirkungen von gut gemeinten Kräutern Nebenwirkungen sein. Aber das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Ich hatte mir nur vorgenommen, auch manchmal alltagstaugliche Tipps hier zu lassen, die ich auch immer wieder versuche, den Patienten irgendwie mitzugeben, um sich selbst zu motivieren, für sich selbst auch Verantwortung zu übernehmen und nicht davon auszugehen, ungerechterweise ist jetzt diese Krankheit in den Körper gefallen, sondern aktiv dagegen zu wirken und einfach auch nochmal dieses Prinzip der Selbstheilungskräfte klarzumachen. Warum auch immer ich immer wieder abweiche von meinem Pfad, euch heute ein bisschen was über Still zu erzählen, ist mir jetzt auch unerklärlich, aber wahrscheinlich, weil diese ganzen Themen insgesamt einfach so unheimlich faszinierend und spannend sind, dass wir vermutlich heute nicht mit der Geschichte von Still durchkommen werden. Was mir auf jeden Fall im Gesamtüberblick bei Still einfach so hängen geblieben ist und was mich auch so ein bisschen stutzig gemacht hat, als ich damals angefangen habe, über Still zu recherchieren, ist eben der Punkt, dass ich tatsächlich rausfahre und mein Geld damit mache, auf Stallgassen Pferden das Höherspringen beizubiegen in den Knochen und auf der anderen Seite gleichzeitig über Still lese und diese wahnsinnige Geschichte vom amerikanischen Bürgerkrieg, vom Verfechter gegen die Sklaverei und gleichzeitig eben auch vom werdenden Mediziner, also der er ja wurde, und dann mit anzusehen, wie durch Meningitis, also durch Infekte eben immer wieder Freunde, Bekannte und zu guter Letzt auch, ich glaube, es waren 3 seiner Kinder dahin gerafft geworden sind in einer Epidemie und dann eben im Krieg erlebt und auch vorgelebt bekommen zu haben, dass die Medizin sich mittelalterlich eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt hat, weder auf dem europäischen noch auf dem amerikanischen Kontinent. Ich meine, was gab es? Opium, Whisky, Amputation, ich weiß nicht, Laudanum und wahrscheinlich noch so ein paar andere Kräuter und möglicherweise zu guter Letzt noch Aderlass, wenn alle ganz verzweifelt waren. Aber das waren jetzt meine Worte. So habe ich das nirgendwo genau recherchiert. Aber so ein bisschen ist das so überliefert, dass eigentlich der Medizin damals ja nur ganz wenige Mittel zur Verfügung standen und gerade natürlich in so einer grausamen Zeit wie dem amerikanischen Bürgerkrieg, in dem es ganz, ganz viel Leid und Elend erlebt wurde, sicherlich die Rate von Alkoholikern und auch der Drogenkonsum eklatant gestiegen war und dass möglicherweise Still damals schon erkannte, dass das zu neuen Problemen unter den Menschen führt und dass es nur neue Krankheiten kreiert. Und darauf basierend, dass seine Form der Medizin, den Körper zu heilen, indem man die Selbstheilungskräfte aktiviert und Unbeweglichkeit in Beweglichkeit verwandelt und verschobene Knochen wieder an Ort und Stelle rückt, um dadurch die Arterien freizugeben, die alles dann wieder besaften, durchfeuchten und mit Lebensgeistern durchfließen können, ist das natürlich eine irre revolutionäre Idee, die sicherlich, wie eben auch überliefert ist, nicht viele Freunde gefunden hat, sondern wo er sich auch vielen Anfeindungen und auch ganz viel Hetzerei letztlich gegenüber sah und sich auch dagegen versucht, ich weiß nicht, ob er sich versucht hat zu wehren, das drücke ich möglicherweise nicht ganz richtig aus, aber er ist ja seinen Prinzipien, seinen Grundlebensprinzipien der Anatomie zu forschen und immer weiter zu forschen und wenn er das Problem noch nicht lösen konnte, immer noch tiefer zu graben. Das war auch seine Motivation für die Schüler später zu sagen, wenn du es nicht weißt, dann grab tiefer, grab weiter, guck in die Anatomie. Anatomie, 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 eine seiner wichtigsten Lehren. Und er eben auch tatsächlich klar machte, dass keiner seine spätere Osteopathie-Schule betrat, der irgendwie an der Flasche hing oder Apfelmost oder irgendwie ähnliche alkoholische Gebräue zu sich nahm, weil ihm wichtig war, dass der Geist klar ist und der Körper quasi frei von Süchten, wenn er sich seiner Form der Osteopathie widmet und den Studien der Osteopathie widmete. Was ich so erstaunlich fand eben, ist die Tatsache, dass es ja nicht darum ging, dass damals nach einem amerikanischen Bürgerkrieg irgendwie ein Rugbyspieler schneller laufen oder weiter schießen konnte und Still damit zu Erfolg und Ruhm verhalf. Er wollte ja gar nicht erfolgreich und auch nicht reich sein. Es war ja kein Mensch, der viel um Geld und Ansehen oder um Wohlstand irgendwie gegeben hätte. Er ist zumindest als sehr großzügiger, menschenfreundlicher, helfender Mensch, dem es reichte, mit sich selbst genug zu sein und genug zu essen und ein warmes Dach über dem Kopf zu haben und den Rest einfach auch wieder verteilt hat und immer sich in seine Wissensstudien vertieft hat. So wäre ihm jetzt ja der Erfolg bei der Behandlung, so ich vergleiche es jetzt einfach mal bei uns mit der erfolgreichen Behandlung von Sportpferden, hätte Still es auch nichts gebracht, jetzt einfach irgendwelche Fußballer oder Rugbyspieler erfolgreich zu behandeln, um dadurch zu Ruhm und Ansehen zu kommen. Sondern die Theorie seiner gesamten osteopathischen Lehre fußt ja auf dem vernichtenden Krankheitsbild, was sich zu seiner Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg um die Jahrhundertwende von Elend, Epidemien, Armut, Seuchen, Pest, keine Ahnung, was es noch alles da so gegeben hat, dem stand er ja gegenüber als werdender Medizinmann oder als bestehender Medizinmann. Und weil er merkte, dass die hiesigen Mittel gegen diese Krankheiten die Menschen nur noch tiefer in Sucht und Verzweiflung treiben, war er eben so angespornt, eine Form der Therapie und der Form, Krankheiten zu besiegen, zu finden, die naturnah und mehr oder weniger auch in seiner Version Gottheit gegeben ist. Also er war ein tiefgläubiger Mensch, der den Gott als solches jetzt nicht personifizieren wollte, der aber gleichzeitig daran glaubte, dass der Mensch so konstruiert worden ist, dass er sich selbst genügen müsste, um sich selbst zu heilen und dass die Naturgesetze so verankert sind, dass die Natur keine Maschine, also er sprach viel von Maschinen, keine Maschinen schafft, die so unperfekt sind, dass sie dem Leben nicht dienen können. Und dass es natürlich Lebensumstände gibt, aber auch genetische Bedingungen, das hat er schon später eingeräumt. Und Lebensumstände, die dazu führen können, dass so ein Körper aus dem Gleichgewicht, aus seiner Homöostase, aus seinem Fließgleichgewicht kippt, und damit vielleicht in die Krankheit überzulaufen. Das hat er schon eingeräumt und dafür eben die Anatomie so studiert, um sie so zu begreifen, dass er immer wieder die Ursprünglichkeit durch seine Behandlung herstellen konnte. Also das Wiederherstellen von Ursprünglichkeit, / Beweglichkeit, das dazu diente, die vielleicht durch Blockierung und Unbeweglichkeit vertrockneten Felder des Körpers wieder zu beströmen und wieder zu besaften und zu durchfließen, auch gleichzeitig die Gesundheit sich wieder regulieren zu lassen. Auf der Basis von Meningitis, Typhus, blutigen Durchfällen und anderen schlimmeren Krankheitsbildern. Also nicht auf der Leistungsoptimierung von Sportlern. Und ich will damit nicht sagen, dass wir nicht weiter Sportler leistungsoptimieren dürfen in der Osteopathie. Aber im Speziellen habe ich in der Pferdewelt häufig den Eindruck gewonnen, aber ich irre mich da auch neuerer Tage gerne, dass doch sehr, sehr viel in diesem Tortenstück verharrt und wir dadurch auch verpassen, Osteopathie als ganzheitliche Medizin zu sehen, die sich mehr widmet als nur dem Problem, dass das Pferd aus irgendeinem Grund nicht mehr reitbar ist und jetzt wieder durch osteopathische Hände reitbar gemacht wird. Oh Wunder, und jetzt geht's wieder. Das ist schön. Das ist auch schön. Das ist auch wirklich schön. Und das dürfen wir auch genauso stehen lassen, dass das schön ist, dass einem Pferd und seinem Reiter geholfen wurde und alle wieder glücklich sind. Wie gesagt, gleichzeitig ist es mir wirklich wichtig, dazulassen, dass die Schablone der speziellen Pferdeosteopathie heute und die Entwicklung von Still aus völlig unterschiedlichen Bedürfnissen entstanden sind. Und ich auch glaube, dass es schön ist, ab und zu Impulse aus der Vergangenheit wieder hervorzuholen und zu beleuchten und damit mit Motivation und Glaube und Wissen an die Anatomie und Selbstheilungskräfte auch wieder mitzunehmen in eine Behandlung, in der Fälle vielleicht nicht nur durch Unrittigkeit und Verweigern, Steigen, Buckeln oder Ähnlichem enden, sondern dass möglicherweise die Osteopathie in diesem Feld der Pferdewelt überhaupt noch nicht vollkommen ihr Potenzial erschöpft hat. Was natürlich auch bedeutet, dass wir auch dieses Potenzial in Fort- und Weiterbildung weiter investieren dürfen und auch vielleicht für uns hier die Chance, für alle, die gerne lauschen und die sich, die meinem Gedankenkreisen folgen können, uns einfach noch ein bisschen tiefer mit der Materie von Folge zu Folge beschäftigen können, in kleinen Episoden, so wie es dann als kleines Tortenstück verdaut werden kann. Ja, das war so eine jetzt möglicherweise etwas konfuse mit einigen Nebenästen nicht auf den Punkt gebrachte Episode über ein bisschen aus der Geschichte der Osteopathie und der Einschätzung von vor einiger Zeit und heute, die mir trotzdem nochmal wichtig war darzustellen, weil ich schon glaube, wenn wir nicht daran arbeiten, das aufzuklären und vielleicht die Pferdeosteopathie doch so sehr einschränken auf den blockierten Wirbelbereich, dann ist es so unglaublich schade, dass auch in der Pferdewelt vielleicht das tiefe spirituelle und anatomische Wissen von Still völlig verloren geht in dieser Welt. Und ich weiß, dass ich mich stetig drüber lustig mache. Das können jetzt auch einige von mir wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Aber es ist doch relativ bizarr, dass wir 2019 uns auf einer Equitana befanden, an der quasi an jedem zweiten Stand in der Gesundheitsmesse irgendjemand Osteopathisches verkaufte. Also es gab so grob gefühlt, jetzt mache ich mich lustig, nehmt's bitte nicht so genau. Es gab osteopathisches Pferdefutter, es gab osteopathische Sattelanalysen, es gab osteopathisch angepasste Sättel, es gab auch osteopathisches Longieren und es gab aber auch Osteopathie als solches. Es gab auch osteopathische Heilkräuter, nehme ich an, und wahrscheinlich gab es auch osteopathische Behandlungsgeräte Und was gab es noch? Ich weiß, was mir nicht begegnet ist, ist eine osteopathische Pferderasse. Die habe ich in der Pferderassenhalle nicht gesehen. Aber ich nehme vielleicht an, ist das eine Chance für die nächste Live-Equitana, die nach Corona wieder stattfindet. Vielleicht bringt jemand eine osteopathische Pferderasse auf den Markt. Dass es osteopathisches Reiten gibt, neben osteopathischem Longieren, das brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht zu erwähnen. Ich will mich darüber nicht lustig machen. Ist doch schön, dass die Osteopathie auch an jeder Ecke irgendwo noch einen kleinen Euro verdienen kann und sich damit auch total beliebt macht. Ich lächle natürlich darüber, weil vor dem Hintergrund, dass ich tatsächlich sogar mal einen Hof verlassen habe, weil irgendjemand meinte, Osteopathie wäre Scharlatanerie, oder weil ich tatsächlich auch in Kooperationsversuchen mit einigen Tierärzten kläglichst, wie gesagt, so um 2007 ungefähr ist das rum gewesen, kläglichst gescheitert bin, einfach mal in Teamarbeit zusammenzuarbeiten, weil ich schier einfach ausgelacht wurde am Telefon mit was ich da machen wollte. Das wäre ja lachhaft und albern und lächerlich. Das ist mir tatsächlich viele Male passiert und ich meine, ich bin jetzt nicht so konstruiert, dass ich da alle eines Besseren belehren muss. Von daher hat es jetzt mich nicht hart getroffen, sondern mir einfach nur gezeigt, die Welt ist einfach noch nicht so weit und ist noch nicht so offen. Und das, was Still um 1900 schon in Amerika erzählt hat, muss ja nicht zwangsläufig 2000 irgendwann hier in Deutschland angekommen sein. Ich meine, wie lange braucht so ein Schiff schon über den Ozean? Und Wissen transportiert sich auch nicht immer gleich so leicht, wie man mit dem Auto schnell fahren kann. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil jeder guckt ja auch wiederum nur so in seinem Teilbereich. Daher kein Vorwurf. Gleichzeitig ist dieser Sprung in die Equitana, die zuletzt in echt stattgefunden hat, also auf der ich war zuletzt, 2019, dieser Sprung von, was ist Osteopathie? Einrenken, ne? Ist doch Einrenken, oder? Ach so, ist was ausgerenkt, ne? Das Osteopathie renkt ein, das ist zum Einrenken. Genau, so wie im Fernsehen, ja genau, so wie im Fernsehen und aber eigentlich auch anders. Das ist irgendwie, wenn ich mir vorstelle, Still ist 1828 geboren und jetzt komme ich 2007 mit einem alten Auto und einem kleinen Behandlungskoffer, zwei Holzstäben und ein paar Stahlkappenschuhe und meinen beiden Händen dahergefahren und glaube jetzt, dass ich die Welt der Pferdeosteopathie revolutioniere und hier ganz groß rauskomme. Und dem Sprung, wo keine Osteopathie kannte, von 2006 bis zu Equitana, natürlich gab es da schon mehr Osteopathie, aber eben nicht durch diese Medien so durchgedreht wie durch den Fleischwolf, wie wir das heute haben. Also hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück, dass ich da noch relativ naiv irgendwie mich rechts und links bewegen konnte. Dann bin ich doch ein bisschen beeindruckt, wo es so lange gebraucht hat, von Amerika bis in die Tierwelt in Deutschland zu kommen. Wie konnte es so schnell gehen von meinen Anfängen bis zu meiner letzt erlebten Equitana? Und Osteopathie ist quasi aufgeblüht wie die Lotusblüte und hat sich selbst in kleine Leckerli-Verpackungen schon beinahe geschlichen. Das ist doch wirklich unglaublich. Also zu guter Letzt musste ich doch ziemlich schmunzeln, hier nochmal wie so eine kleine Schmunzeleinheit, wenn man dann an diesen Ständen vorbeigeht und da werden Pferde eben osteopathisch longiert, weil Pferde eben auch wundervoll parasympathisch gehen, dann ist das definitiv ein Schenkelklopfer wert, denn da war jetzt vielleicht doch dann der Blick ins Anatomieglas nicht ganz zu tief gewählt. Also das Pferde parasympathisch gehen ist jetzt eine Formulierung, die doch etwas regelkonform sich verhält und auch möglicherweise etwas Pferdevolk irritierend daherkommt. Aber da es keiner hinterfragt und Osteopathie gerade en vogue ist, ist es auch nicht meine Aufgabe, darüber aufzuklären an dieser Stelle. Aber schmunzeln ist ja erlaubt. Ich glaube eben, ich kann ja gar nicht sagen, Renaissance der Osteopathie, aber der Boom, den die Osteopathie jetzt so in den letzten 10 Jahren erlebt hat, das hat sicherlich viele Gründe und zu guter Letzt liegt es eben möglicherweise auch wirklich daran, weil Still nach der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs revolutionäre, anatomisch fundierte Thesen aufgestellt hat, die nach langen Studien von Naturgesetzen und Medizin und Anatomie so ineinander gegriffen haben, dass er das in eine brauchbare, umsetzbare und variable Form, die bis heute durchgeführt wird und die auch immer weiterentwickelt wird, dass er das geschafft hat, quasi so zu verankern, Das ist eben auch eine sehr erfolgreiche und lebensnahe, naturnahe Behandlungsmethode geworden ist, die sich bis heute, Gott sei Dank, sage ich jetzt einfach mal, auch durchgesetzt hat. Auch wenn meiner Meinung nach wir jetzt so ein bisschen wieder die osteopathische Färbung aus Futter, Satteldecken, Leckerlis, Reitweisen und Longiermöglichkeiten rausnehmen können, denn ich bin mir nicht ganz sicher, was Still davon sagen würde oder ob er sich vielleicht dabei doch jetzt eher auch auf die Schenkel klopft oder im Grabe umdreht. Denn sicherlich war seine Ausgangslage aus, wie gesagt, Miseren, Epidemien, Armut, Hungersnöten, Süchten, Drogenabhängigkeit von den Patienten, die er erlebt und behandelt hat, war sicherlich nicht die, dass wir jetzt osteopathische Leckerlis verkaufen. Ein großer Sprung aus der Geschichte von Still in die Zeit von heute, die bei der hoffentlich jetzt bei denjenigen, die tiefer schon ins Glas der Osteopathie geguckt haben, einiges wieder hervorgekramt wurde oder vielleicht auch für euch dann doch nur zu grob angeschnitten wurde. Und für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so tief im osteopathischen Sattel sitzen, weil sie einfach nur aus Interesse zuhören, zumindest ein paar Anekdoten zum Schmunzeln für euch bereit hatte. Ich bin mir sicher, dass wir ab und zu noch mal was von Still oder anderen auch Nachfolgern der Osteopathie hören werden, weil ich glaube, dass es gut ist, immer mal wieder sich an die Ursprünge und an die Geschichte zu erinnern, um auch zu verstehen, was der Körper für Fähigkeiten hat. Denn die Selbstheilungskräfte heute sind ja auch die Basis der Selbstheilungskräfte von damals, derer Still sich bedient hat. Und so habe ich jetzt vielleicht geschafft, unsere Scheuklappen ein kleines bisschen weiter zu machen und die möglicherweise grenzenlosen Möglichkeiten der Therapie und der Selbstheilungskräfte nochmal zu erinnern oder euch da nochmal an die Hand zu nehmen und darauf aufmerksam zu machen. Alles in allem erinnere ich mich jetzt zurück an den Anfang der Folge und stelle fest, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was ich da erzählt habe. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Verdauen. Stellt Fragen, schreibt mir Kommentare. Ihr habt die Möglichkeit, mich per E-Mail zu kontaktieren oder auf Insta persönliche Nachrichten zu schreiben. Das findet ihr in den Shownotes. Und was soll ich heute da lassen für Natur und Garten, weil mir das wichtig ist? Ich bin beschäftigt, von den Pferden abgeknabberte Zweige zusammenzusuchen. Sie mögen so gerne von den Weiden die Rinde abnagen, jetzt wo nicht mehr so viele Blätter zum Knabbern und Knuspern da sind. Und wenn die Pferde mit den Stöckern durch sind, sammle ich sie ein und stopfe sie in unsere im Frühjahr begonnene Totholzhecke, die sogenannte Benyus-Hecke. Das ist ein kleines Windschutz- und Sichtschutzprojekt und gleichzeitig ein Projekt, auf dem sich ja total viele Vögel aufhalten und niederlassen und ihre Hinterlassenschaften wiederum Saaten vielleicht mitbringen, die irgendwann diese jetzige Totholzhecke irgendwann wieder beleben und zu neuem Leben erwecken und dadurch wieder Artenvielfalt, Käferkrabbeln, Insektenschwirren und Vögelnisten ermöglicht. Das sind bei uns jetzt nur wenige Meter, ich habe es nicht ausgemessen, aber nach und nach wird die Hecke immer höher und ich habe schon zwei weitere Orte auserkoren, an denen ich diese Totholzhecke erschaffe. Natürlich gehört es sich für ein Pferdepaddock so, an das sie angrenzt, dass wir natürlich nur Hölzer verwenden, die auch Knabberhölzer für Pferde sind. Da packe ich jetzt keine Walnusshölzer drauf, beispielsweise, die wir hier auch auf dem Grundstück haben, weil das Walnussholz nicht so günstig ist für Pferde. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten von Obsthölzern, Birkenzweigen und wie gesagt Weidenzweigen oder Haselnusszweigen, die zu schichten. Und das ist echt nicht viel Arbeit, man muss sie da ja nur reinschmeißen. Da gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Sollte ich ein gutes Projekt finden, dann würde ich euch das vielleicht auch nochmal im Nachgang verlinken. Ansonsten stelle ich euch unter Gretels Glück vielleicht ein Foto von unserer kleinen, unprofessionellen Totholzhecke zur Verfügung. Und wen es interessiert, der schaut einfach mal drauf. Und vielleicht habt ihr ja auch die Möglichkeit, irgendwo in einem klitzekleinen Stück von eurem Garten oder an eurem Pferdestall ein kleines Totholzprojekt zu ermöglichen, eine kleine Hecke oder einen kleinen Totholzhaufen, an dem sich ganz viele klitzekleine Tiere bedienen können oder Unterschlupf für den Winter finden. In dem Sinne, habt noch einen schönen Rest Novembertag. Kommt gut in die Adventszeit und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Solltet ihr, das wollte ich noch kurz erwähnen, auch Wünsche oder Anregungen oder Fragen zu irgendwas haben, die ich dann verwirren kann oder vielleicht auch noch konfuser beantworten kann, dann wisst ihr ja, dass ihr dann hier an genau der richtigen Stelle seid und könnt euch vertrauensvoll mit einer Frage an mich wenden, die ich möglicherweise hinterher nur noch mehr verwirre als aufkläre. In dem Sinne, habt eine schöne Woche.